Der Neid, die dürfen gehen und wir müssen bleiben. Also tut mir leid, ich bin heute eure Plage. Genau. Ich freue mich hier sein zu können, ganz ehrlich. Ja, also wenn jemand Montagmorgen schaffen geht, sagt er, schon wieder Montag. Ich finde schön, endlich wieder Sonntag. Und man kann mit Christus zusammen sein. Also es hat schon einen Unterschied. War vor Jahren mal in SWR 1, Leute, da war ein Philosoph eingeladen. Ein Philosoph, Pädagoge, so wurde er, glaube ich, es ist schon Jahre her, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Versteht jemand meine Sprache oder soll ich mich verstellen? Okay, lauter Schwabe, also gut, dann machen wir so weiter, das ist schöner für mich. Hä? Im besten Italienisch. Also gut, mit Englisch kann ich dienen, aber Italienisch ist jetzt schwieriger, Pitchen wird auch noch gehen. Jubelast Balsamonem, hä? Genau. Ich weiß, der Herr kann auch das übersetzen, aber auf das sollen wir es jetzt heute Morgen nicht ankommen lassen, dann machen wir es einfach schwäbisch. Ich fühle mich da am wohlsten, ganz ehrlich. Genau. Und der Philosoph hat dann so das Leben in Abschnitte geteilt und hat gesagt, es ist immer so ein Übergang, immer ein ganz spannender Übergang. Man weiß gar nicht, wie es sich geschieht, wie es einem geschieht. Man würde sagen, es ist immer ein Wagnis, in die nächste Stufe zu gehen. Aber Wagnis hat immer was mit was Aktivem zu tun. Okay, da geht jemand ein Wagnis ein. Okay, ich weiß unbekannt, man weiß gar nicht genau. Das erste Wagnis in eurem Leben, war das aktiv oder passiv? Passiv, geboren werden. Okay, geboren werden. Da wurde dir gar nicht gefragt, sondern da wurde dir einfach, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll. Genau. Von 36 Grad auf 24 Grad runtergekühlt in Minuten. Genau. Von Freischwimmer permanent bis zu der ganz normalen Schwerkraft. Und es ist schwierig, das jetzt nachzuvollziehen, aber was ging da wohl in euch, in mir vor? Und zwar jetzt natürlich unnatürlich, ihr könntet euch daran erinnern. So die ersten 5 Jahre hat man scheinbar von der Entwicklungspsychologie vergessen. Das weiß man gar nicht, da weiß man gar nichts mehr davon. Es ist vielleicht gut, dass man den Schock verdaut hat, dass der ganz, okay, ungefragt in das Abenteuer des Lebens, und zwar sicher ein Wagnis. Wenn man da gewusst hätte, was auf einen zukommen kann, hätte man sicher gesagt, lieber nicht, oder? Genau. Also viele Dinge im Leben, auch das, jeder, der eigene Kinder hat, weiß, wie das ist. Plötzlich werden die Kinder 13, 14 und dann kuscheln sie nicht mehr zu einem auf das Sofa, sondern merken plötzlich, Eltern sind ja peinlich. Okay, die wissen auch nicht, was in ihnen vorgeht. Auch kein bewusster Schritt in eine neue Lebenssituation, ein neues Wagnis. Aber es ist natürlich auch so im Leben, manches Mal wird man tatsächlich gefragt, ob man das Wagnis eingehen soll oder will. So, da kommt jemand und sagt, möchtest du mich heiraten oder du machst dich auf den Weg? Ich würde dich, genau, ich habe meine Frau damals gefragt, gehst du mit mir nach Afrika? Dann hat sie erst gedacht, auf eine Freizeit. Dann habe ich gesagt, nee, es geht länger. Ganz klar, also, ist irgendwo schon was ganz, ganz, ganz Bewusstes. Da kommt dann eine Antwort und da sagt man, okay, das könnte ich mir in dem Allem. Ich hab den Eindruck nach wie vor, meine Frau ist glücklich mit der Entscheidung, obwohl sie manchmal auch Krisen da drin hat. Aber das scheint ganz, ganz normal zu sein. Aber so das ganz Bewusste, ich lasse mich auf was ein. Ich muss mich einfach dran gehen, ich muss wagen, es muss ja vorwärts gehen. Das Gegenteil von was wagen wäre, Sportschau gucken. Okay? Immer das Rufen, lauf schneller. Und dann nimmt man das Bier hoch und trinkt noch einen Schluck dabei. Und selber hat man schon Jahre keinen Ball mehr am Fuß gehabt. Okay? Das wäre genau das Gegenteil. So das Adventure aus zweiter Hand. Das Leben aus der Dose. Das sind die Tatortgucker, die sich nachts nicht mehr raustrauen, weil die Straßenbeleuchtung ausgefallen ist. Aber immer wissen, was sonntagabends dann dran war. Genau. Also, was will ich damit sagen? Es wäre manchmal ganz gesund. Man würde sich wieder raustrauen, man würde Wagnis eingehen. Man würde auch mal ohne die Lebensversicherung sich trauen zu leben. Ganz einfach. Okay? Ohne dass alles abgesichert ist, das Mutige vorwärts gehen und probiere. den nächsten Schritt zu wagen. Aber lasst mich das vorausschicken, auch das Wagnis braucht seine Sicherheit. Der Begriff Sicherheit, Lateiner, wer hat Latein gehabt in der Schule? Okay, wo kommt das Begriff Sicherheit her? Okay, das wird schon wieder ganz unsicher. Securitas, und zwar ganz einfach, securus sorglos und set ohne Sorge. Jemand, der in Sicherheit ist, der ist tatsächlich, er lehnt sich zurück und sagt, ich bin ohne Sorge, ich kann in das reingehen, es ist alles wie ein gemachtes Bett, wie ein Beschworbesager, Gmäts, Wiesle. Okay, da kann mir gar nichts mehr passieren. Frage, gibt es hundertprozentige Sicherheit? Ich habe mitgekriegt, die meisten Leute sterben tatsächlich im Bett. Also nicht mal im Bett ist es sicher. Okay, also ihr, im Grunde ist es ganz schwierig. Ihr könnt euch, genau, also hundertprozentige Sicherheit, wir würden es uns zwar wünschen manches Mal. Und es liegt natürlich in der Natur des Menschen. Mancher wagt gerne, mancher wagt nie. Der wird dann einfach manches Mal gewagt. Aber irgendwo müssen wir uns am Ende raustrauen. Aber nochmal, wer wagt, braucht Sicherheit. Okay? Auch der sich raustraut, der muss am Ende wissen, irgendwo ist eine Hand da, die hält. Und ich möchte die Geschichte beginnen. Ich weiß wohl, ihr kennt die alle. Ihr habt sie schon in der Kinderstunde, in der Kinderbetreuung. Ihr habt sie schon vielleicht am Mittagstisch gehört. Wenn es ein guter Jungscherleiter ist, er war bezaubert von der spannenden Geschichte. Die war bis zum Schluss spannend. Ich lese euch vor, ich erzähle es euch nicht. Das wäre jetzt dann doch. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und der Abend ward und am Abend war er dort allein. Was ging voraus? Matthäus 14, Speisung der 5000. Das cool. Also ich hätte es gern gesehen, wie aus fünf Brote, zwei Fische, wie rum war es? Das kriege ich immer nicht drin hin. Aber auf jeden Fall, Korb voll Essen, 5000 Leute versorgt. Und ich glaube nicht der Version, dass da jeder was dabei gehabt hat und geteilt hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass aus den paar Körbe unheimlich viele Leute satt wurde. Und ich könnte mir vorstellen, den Adrenalin, der bei mir entstanden wäre, wo ich das dann gesehen hätte, wo dann die 12 Körbe im Schluss eingesammelt wurden. Das glaube ich einfach. Das weiß ich. Und nach dem stressigen Tag sagt jetzt Jesus zu seinen Leuten, ihr steigt jetzt ins Boot, fahrt auf die andere Seite rüber und ich bin noch ein bisschen mit den Leuten zusammen und dann brauche ich was? Ruhe. Genau. Dann brauche ich einfach eine Pause. Ich gehe auf meinen Berg oder genau, ich gehe nicht in mein Arbeitszimmer, sondern weiß nicht genau, wo euer Raum wäre, wo möglichst wenig Ablenkung wäre. Okay? Berg, keine Ahnung, dort gab es kein Wasser, da gab es kein Dorf, sondern da war einfach Ruhe. Er allein. Am Abend dort allein den ganzen Lärm hinter sich lasse und einfach zu sagen, ich möchte mit dem allein sein, der Himmel und Erde geschaffen hat, der mich kennt, der um mich weiß, allein im Gebet. Ich möchte endlich mal wieder, Gebet heißt, denke mir immer Rede, aber an der Stelle heißt Gebet auch das Hören, einfach mal anhalten, das Ganze hinter sich lassen. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Wer ohne Gott allein unterwegs ist, der plant vielleicht. Aber Plan ist ganz oft, nicht generell, aber Plan ist ganz oft nur die Möglichkeit, in mir drin zu suchen. Meine Weltsicht, wie komme ich klar? Also ich würde sagen, an der Stelle viel, viel zu wenig. Oder wer überlegt, findet nur in sich selbst was. Und wer reflektiert, was sieht er, wer reflektiert? Genau, das, was du jeden Morgen siehst im Spiegel. Und manches Mal kann das sehr ernüchternd sein, wenn ich sage, wenn ich beim Reflektieren nur mich sehe, dann weiß ich genau, das kann ich und das kann ich nicht. Und das weiß ich schon seit über 50 Jahren, was ich nicht kann. Das prägt sich nämlich ganz tief ein. Da komme ich ganz schnell an meine Grenze, wenn ich am Ende nur mich sehe. Reflexion kann sehr ernüchternd sein und mich sehr zurückschicken auf meine eigenen Möglichkeiten. Das war's. Was Jesus tut, ist was ganz anderes. Er gleicht sich wieder ab mit dem, der alles in seiner Hand hält. Und er weiß, er, an den er sich wendet, er kann. Das ist dann nicht mehr reflektiere, da sehe ich nicht mehr mich, sondern da sehe ich ihn. Und da entsteht was ganz Sonderbares, nämlich mit ihm kann ich über Mauern springen. Genau. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Okay, also da liegen plötzlich Möglichkeiten vor mir und da kann ich dann wagen. Aber das ist das Wagnis dann der Hoffnung oder das Wagnis im Grunde des Glaubens. Ja cool, ihr würdet einfach mal wieder, oder was heißt ihr? Ich. Da kämpfen wir ja natürlich alle mit. Einfach mal einhalten und wie es damals Augustin gesagt hat, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Okay? Den Seher, der alles gemacht hat, in dem Augenblick ruhig werden, zu sagen, okay, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Meine Weisheit ist begrenzt, mein Blick nach vorne. Ich bin sehr kurzsichtig, wenn es um diese Dinge geht. Aber wenn der Herr vor mir steht, das ist eine coole Sache. Dann können sich dort irgendwo Dinge ereignen. Und versteht ihr? Ohne das Wissen, es ist jemand über mir, die Sicherheit zu haben, wagt ihr wohl nichts. Also mir geht es jetzt nicht hier Michael Dell, der nachher Dell Computer irgendwo gründet und so. Das ist eine ganz andere Klasse. Das Leben wage ist was ganz, ganz anderes, was ganz Persönliches, was ganz innen drin. Aber aus dem aufgetankt rauskommen, zu wissen, auch das kann ich wagen heute, was mir das Leben an Aufgabe stellt, wenn ich von ihm komme, mit dem Bild, ich weiß, er kann alles. Okay, der nächste Teil von der Geschichte. Ganz einfach, da werden tatsächlich Leute in das Abenteuer geschubst. Das haben sie sich gar nicht selber ausgesucht. Also keine Abenteuerfreizeit, sondern ein Stück weit an der Stelle Alltag. Ich lese es euch vor. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Okay, die wurde von Jesus ins Boot geschickt, habe gesagt, ihr fahrt auf die andere Seite rüber. Wie Jesus darüber kommt, war natürlich nicht klar, aber das wusste Jesus dann selber. Frage, jetzt stellt euch vor, jetzt steigt Petrus, ich vermute mal, es war sein Boot. Er war ja ein richtiger Kleinunternehmer. Man würde heute sagen Handwerker oder irgendwo Fischer. Das hat er jeden Tag gemacht. Jetzt stellt euch den Augenblick vor, wie Petrus jetzt zu seinen Leuten sagt, Jakobus, ihr seid hier, Bartimäus, ihr seid hier, der Johannes. Also die Zebedäus-Söhne waren ja seine Angestellte. Die wussten schon ihre Plätze, aber der Rest, also stellt euch vor, jemand, der auf dem Amt schafft, so ein Zöllner oder sowas, genau, der weiß natürlich nicht, wo er in dem Boot hinsitzen soll. Und es ist gut, wenn man dann dem Fachmann zuhört und sagt, du sitzt da, also Entschuldigung, genau, du sitzt da. Was hat Petrus wohl gedacht, als er in sein Boot steigt?
Kein Problem.
Hat er so weit gedacht? Okay. Freitagmorgen 6:30, du steigst in dein Auto, willst ins Geschäft. Was denkst du in dem Augenblick, wo du ins Auto steigst? Nix. Genau. Überlegst, wo du Schlüssel reinsteckst? Gar nicht. Und es funktioniert von alleine. Wie nennt man so einen Augenblick? Genau, Alltag, jeder Tag. Das war für ihn so selbstverständlich wie dein Beginn vom Morgen, den du jeden Tag wagst und du über. Bemerkenswert wird erst, wenn du rumdrehst und es geschieht nichts. Genau. Dann erst kommen deine Gedanken zurück und sagen. Okay? So sieht Alltag aus. Es gibt keinen roten Strich im Kalender. Es ist nicht einmal nötig, sich das zu merken. Gar nichts, weil ich werde es morgen wieder erleben und übermorgen wieder und übermorgen wieder. Nochmal, ganz kurz. Wann war der Alltag in dieser Geschichte vorbei? Genau, als die Wellen kamen, da war der Alltag vorbei. Und plötzlich war es ein besonderer Tag. Ein Tag, der sich ganz tief einprägt in die Woche. An den Augenblick konnte sie sich sicher lange, lange, lange zurückerinnern. Wir waren in Neuguinea und die unterwegs von Kokopo, also von West New Britain nach New Ireland, der war ungefähr 2,5 Stunden bei gutem Wetter im November, war aber die Meerenge dort, kam die Strömung aus dem Osten und der Wind kam aus dem Westen. Das heißt, wenn du da rüber musstest, und wir sind da manches Mal dann rübergefahren, dann warst du unterwegs auf dem Meer mit Wellen. Wenn du noch stehen hättest können in deinem Boot, in dem Bananaboot, das war vielleicht von hier bis da zu dem Dings da, so, also 5 Meter oder so, du hättest nicht mehr über die Welle drüber gucken können. Du fährst also wie durch Land, du fährst immer durch die Wellentäler, du hältst dich fest, weil das Boot springt, das springt die ganze Zeit und wehe, der Motor fällt aus. Da macht man hinten dann einen Stöpsel raus im Boot, dass das Wasser, das reinkommt, hinten, sobald es sich bewegt, also wenn es sich nicht mehr bewegt, kommt das Wasser rein natürlich, aber solange es sich bewegt, läuft es hoffentlich hinten raus. Und spannend wird es dann, wenn der Operator dann noch die Schnapsflasche in der Hand hält und die dann im Laufe des Dings darüber, oder wenn dann in der Mitte, es ging uns einmal so, denen ging dann plötzlich der Sprit aus und sie musste nachtanken. Die hatte zwar noch einen Kalender, aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, da geht's wirklich 1,50 Meter, 2 Meter hoch, dann wieder runter, 2 Meter hoch und dann die stürzt dahinter wieder runter und du denkst, lieber Vater im Himmel, ist schön, dass du der Herr über Wind und Sturm und Welle bist. Okay? Wie lang können wir dort sein, ohne dass uns das Wasser bis zum Hals steht? Ist schon eine spannende Frage. Und du fragst dich dann, wie lang kann ein Mensch sein, wenn plötzlich vom Arzt der Brief kommt, die Prognose ist nicht gut, es wird spannend. Und du merkst, der Wasserstand steigt. Und du weißt gar nicht, wie das gut gehen soll. Und du sagst am Ende, jetzt kann uns nur noch ein Wunder retten. Ich glaube, in allem Latein, das die Ärzte können, hier sind sie am Ende. Jetzt schwimmt das letzte Strohhalm weg. Oder da kommt dein Sohn und bringt, obwohl du mit ihm Englisch gelernt hast, trotzdem einen Sechser mit heim. Und du weißt genau, wenn nicht irgendein Lehrer geschläft, schläft nur nächste Arbeit und versehentlich ein paar Punkte zu viel zählt, ist er durch für das Jahr. Und du siehst, das Unglück, also wenn man es vernünftig bedenkt, siehst du das Unglück auf dich zurollen und die Welle, die wird wirklich das Boot überrollen. Und es gibt keine Entspannung. Du gehst abends ins Bett und du weißt, du bringst die Nacht zu im Grübeln, obwohl es viel wichtiger wäre zu schlafen, dass du morgen wieder Mensch sein kannst. Ist nicht mehr Alltag. Das ist wirklich Kampfsituation und die Situation, von der wirst du erzählen können, auch dann noch, wenn du 70 bist. Hoffentlich in einer guten Art und Weise. Vielleicht wird es eine Situation, wo du sagst, ich habe es abgegeben, aber verarbeitet habe ich es nicht wirklich. Eine Situation, wo du das Wagnis gar nicht rausgesucht hast, sondern in die du reingestoßen wurdest, in dem Wissen, es ist ein Herrn im Himmel da, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es ist auch ein zutiefst christliches Phänomen, dass wir nicht auf alle Fragen, auf alle Situationen eine Antwort haben. Dass man am Ende vielleicht sagen müsse, ja, keine Ahnung. Auch wenn er zu mir kommt in die Seelsorge und sagt, das und das und das. Ich kann euch auf die wenigste Frage die Antwort geben, die der Herr vielleicht geben wird. Vielleicht kriege ich das rechte Wort im rechten Augenblick. Aber vielleicht muss man an der Stelle mit dem Ungelösten leben. Wenn ich jetzt die Geschichte in der Jungscher erzählen würde, würde ich kurz einen Vers auslassen.
Genau.
Also das hat Matthäus schlecht gemacht. Die Auflösung darf nicht vorher kommen, sondern die muss hinterher kommen. Okay? Darum lasse ich jetzt kurz einen Vers aus. Und als die Jünger sahen, jemand auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Okay, die waren jetzt gerade mit Schöpfer beschäftigt. Die wollte irgendwie ihre Situation retten. Es wäre ja blöd, jetzt Sportschau zu gucken. Okay? Also, manche kriegen das hin. Da geht die Welt unter und sie trinken zwei Bier. Das wäre das genau Falsche. Da bräuchte man nämlich jetzt den Menschen ganz und gar. Der Petrus hat Eumeler verteilt, wenn er sie gehabt hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er probiert, das Segel wahrscheinlich einzuziehen und hat probiert, das Schiff irgendwo zu retten. Und was? Und dann guckt jemand hoch und sieht dort ganz hinterm Horizont einen weißen Punkt und dem gefriert das Gesicht ein, er kriegt es nicht mehr geregelt und er sagt, was sagt er? Jetzt auch noch zu allem dazu. Das, ja. Ein Gespenst, okay? Also es steht nicht wirklich Gespenst da, sondern da steht im Griechischen der Begriff Phantasma. Also fantastisch haben wir da abgeleitet davon. Aber fantastisch ist immer so ein positiv belegter Begriff. Die haben das Phantasma gesehen, die haben dann gedacht, fantastisch schlecht. Also wenn das so weitergeht, kriegen wir es nicht hin. Okay? Wie soll denn man auch? Jetzt hat man die Naturgewalt gegen sich und jetzt hat man auch noch aus der geistigen Welt irgendwas, was gegen einen kämpft. Und nicht mal in der Stille hat man mehr Ruhe, weil dort die Stimme kommt, die einen verlacht und verklagt und die einen wirklich der Aschen unterlässt. Und man sagt am Ende, das ist nicht nur suboptimal, das ist wirklich... Davonlaufen hilft nichts, weil das Elend am Ende mit mir kommt. Aber es ist, ich lese euch jetzt den ausgelassenen Vers kurz vor. Okay? Ich lese den ausgelassenen Vers vor. Da heißt es, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Wir, die Zuschauer, das ist wie Tatort. Du siehst immer so ein bisschen das, die Gefahr aufkommen. Du siehst es, der natürlich nicht, dem du zuguckst. Das macht ja die ganze Situation spannend. Du siehst das Ganze. Die sagen Gespenst. Das Gespenst ist gar nicht das Gespenst, sondern das Gespenst ist der, der wirklich helfen kann. Okay? Neuguinea. Ich habe mal eine Landkarte von Neuguinea gesehen, bevor wir rausgereist sind. Da ging es um die Verbreitung von Malaria. Da gab es dann grau und heller und ganz weiß, Deutschland ganz weiß noch. Das wird sich ja vielleicht auch noch ändern. Aber so ganz weiß. Neuguinea ganz schwarz. Und wenn man mal das erste Mal Malaria hatte, ist eine Katastrophe. Und nach dem dritten Mal sagt man, okay, das kriegen wir geregelt. Da hast du dann 40 Grad Fieber oder 41, hast Kopfweh. Du weißt auch genau, morgen fängt es an. Du spürst es nämlich. Ich spür's immer im Rücken. Es hat jeder seine eigene Geschichte mit der Krankheit. Und weißt dann morgen, so gegen Mittag, liege ich im Bett mit fürchterlichem Kopfweh. Und dann weiß ich auch, wie ich mit Chemie hinkomme, dass ich mich im Bett wieder halbwegs wohlfühlen kann. Das geht. Was passiert aber, wenn dein Kind Malaria hat? Fieber 38, 39 Grad, Fieber 40, ist die Gefahr von Fieberkrämpfe, die ganze Geschichte kommt dann hoch. Mit Chemie kriegen wir alles hin, da weiß man, wie macht man das. Nur, das Chloroquin, die Tablette, die man in Neuguinea kriegt, schmeckt fürchterlich. Okay? Also immer, wenn man Chloroquin nehmen musste, Mund trocken machen, schnell rein und sofort so viel wie möglich Wasser hinterher kippen. Dann ist alles gut. Was machen Kinder? Was machen Kinder dann? Dann kommt es wieder raus. Und dann sagst du, wie kriege ich das? Ihr wisst ja, ich will ja das Kind durchkriegen. Wie kriege ich das hin? Dann wird er in Honig eingewickelt, die Tablette. Oder in Nutella. Also wenn man Nutella hat, gibt es ja dort normalerweise nicht. Das muss man aus Deutschland geschickt kriegen. Nutella, so das, was alles zieht. Und du merkst genau, immer wieder Frieder. Das Ding kam immer wieder raus. Aber immer. Du konntest ihn drohen. Und dann natürlich, um jemandes Überleben zu sichern, dann würde ich ihm auch den Arsch verhauen. Das ist einfach so. Da wird man das tun, um jeden Preis. Und wir wussten, ich kann mich noch genau eins, ich meine, wir wussten nimmer, wie wir uns helfen sollten. Dann hat irgendwann zu Annette gesagt, weißt du was, wir fahren ins Krankenhaus. Vielleicht wissen die was. Ich habe den Frieder eingepackt, bin ins Krankenhaus gefahren, komme zu der Krankenschwester, die Krankenschwester sagt zu mir, ah, das kriegen wir hin, gar kein Problem. Und die macht genau das Gleiche wie ich, nimmt die Tablette, geht zum Frieder hin, rein. Ich habe immer gedacht, die Autorität von der Krankenschwester, die kriegt das hin. Was macht sie dann? Zieht die Schublade auf, holt eine Spritze raus. Die Spritze, die guckt drohend da. Frieder kriegt so große Augen. Und plötzlich funktioniert es mit der Tablette. Aber jetzt ganz kurz mal die Frage. Was sieht das Kind in der Tablette oder in der Spritze? Sein größter Feind, den er sich in dem Augenblick vorstellen kann. Der ist bitter, der ist eklig, das schmeckt nicht gut, das darf nicht rein, die ganz normale Reaktion. Was mir Angst macht, das meide ich auf jeden Fall. Der verwechselt, merkt ihr was? Der verwechselt das Gute mit dem Bösen. Psalm 23. Ich finde es, stellt euch mal vor, 100 Jahre früher, da mussten die Kinder auswendig lernen, dein Stecken und Stab trösten mich. Was haben die gedacht, wenn sie Stecker gehört haben? Schon schwierig, hä? Genau. Der Stecken des Hirten war damals wirklich so ein Stab mit so einem Haken vorne dran. So tröstlich ist der nicht. Der war nämlich zum Schlagen da. Der war zum, wenn sich das Schäfel irgendwo verheddert hat oder schlucht, dann haben wir das rumgedreht und mit dem Haken den Hinterfuß genommen und dann zack. Glaubt, es hat gut getan. Nur in zweiter Linie, in erster Linie hat es unheimlich wehgetan. Das mit dem Trost, das muss man erst verstehen, das macht die Erfahrung. Jetzt sehen die Jesus und denken, es wäre der sie umbringen würde, der ihnen irgendwo noch das letzte bisschen Leben nehmen würde. Auch noch das. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, was es heißt, weil ihr kennt es sicher alle sehr gut. Auch noch das. Jetzt haben wir uns rausgewagt, jetzt haben wir alles probiert. Jetzt sind wir haben eigentlich gar nichts falsch gemacht nach unserer Vorstellung. Und dann kommt das auch noch dazu. Und ich weiß gar nicht, wie ich es gebacken kriegen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich es rund kriegen soll. Und jetzt passiert aber das Wunderschöne. Und zwar, aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da passieren jetzt zwei Dinge. Das erste ist, sie hören eine vertraute Stimme. Wisst ihr, was eine vertraute Stimme macht? Der muss gar nicht sichtbar da sein. Das kleine Kind, das die Stimme der Mutter hört, sie muss gar nicht sichtbar da sein. Da kann das Zimmer dunkel sein. Sobald die Stimme da ist, ist alles gut. Mama, schläfst du schon? Ich weiß nicht genau, wer Kinder hat, weiß, wie das dann läuft. Aber da reicht nur die Stimme. Ihr müsstet mal ein paar Monate im Ausland sein und an einem Flughafen stehen und irgendwo eure Sprache hören. Es tut gut. Okay? die vertraute Stimme. Und plötzlich ist das gar nicht mehr was, was mir Angst macht, sondern von jetzt auf nachher merke ich, wenn er da ist, sogar wenn er sich in dem, was mir begegnet, verbirgt. Um das geht's ja im Grunde. Das, was mir begegnet, wenn er sich drin verbirgt, kann es ja nur noch gut werden. Und er sagt dann, und da kommt Stimme, die Autorität von dem, den ich kenne, und dann kommt noch die Botschaft dazu. Versteht ihr? Da kommt noch die Botschaft dazu. Also, das sagt jetzt nicht irgendjemand. Jetzt kommt jemand zu mir und ich streichle dem über die Glatze und sage, alles wird gut. Und der andere weiß genau, ich kann gar nichts tun. Aber hier haben wir es von dem, der wirklich tun kann. Ich finde es schön in der Lutherbibel, es ist da dick gedruckt. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn er da ist, wenn ich mich auf ihn verlasse kann, dann wird es tatsächlich gut. Und jetzt, ich glaube, jetzt kommt das Prickelnde in der Geschichte. Jetzt sitzt ein Petrus in dem Boot und überlegt, wenn der auf dem Wasser gehen kann, okay, das hat mit Nachfolge zu tun. Das hat ganz einfach mit Nachfolge zu tun. Wenn er kann, dann kann ich auch. Spricht das von Selbstbewusstsein? Nicht richtig. Das spricht von Vertrauen. Nachfolge heißt Vertrauen. Nicht ich bin mir meiner Macht bewusst, sondern ich bin mir seiner Macht bewusst. Ich weiß, in Deutschland wird natürlich, dann kann der tatsächlich auf dem Wasser laufen, aber sicher eine Sandbank und. Genau, das lasse ich ganz bewusst hinter mir. Sei da mit mir an dem Gedankengang. Wenn er auf dem Wasser gehen kann, dann kann ich auch. Ich kann, wenn er will. Und dann sagt er, ich finde es, also ich hätte es zumindest gern gesehen, wenn nicht ausprobiert, also zumindest gern gesehen, wie der dann so mit dem rechten Fuß, Jesus sagt, das erlösende Wort ist ja das dann, komm heraus aus dem Boot, lass das, was sich bewährt hat, und das Boot kannte er ja, wie seine Westentasche. Das, was sich jeden Tag bewährt hat, lass es einfach mal hinter dir und wag dich raus in das Neue, ob Wasser trägt. Okay? Es funktioniert doch jeden Tag, ich kriege mein Gehalt. Brauche ich da noch das? Mit dem Bewährten, da sind wir ja immer ganz, ganz gelassen. Wir sind so erzogen, das haben wir so im Internet, so unseren Alltag. Ich finde hier in Deutschland, wir haben es super gut. Wir haben Essen, wir haben Trinken, wir sind relativ sicher. Wir dürfen sagen noch, was wir denken. Wir werden zwar gescholten, aber es darf uns niemand den Mund verbieten. Und. Also wir haben viele, 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 viele Dinge. Wir müssen uns gar nicht rauswagen, sondern wir können hier leben wie, keine Ahnung. Okay? Manches Mal liegt vielleicht eine Möglichkeit vor uns, wo jemand dann sagen muss, Jesus, wenn du willst, dann sag zu mir, dass ich raus soll aus der mentalen, permanenten Versicherung und in das Ungewisse steige. So ungewiss nach menschlichem Ermessen, aber so gewiss, wenn du sagst, dann hält es. Da macht der rechte Fuß raus und probiert und das Erstaunliche ist. Also ich würde, nur eine Empfehlung, probiert es nur, wenn die Pfütze 2 Zentimeter tief ist. Okay? Also, das heißt ganz einfach, ich weiß, ihr könntet über der Eichstrut laufen, aber nur, wenn Jesus das euch sagt. Okay? Es geht nicht um die Veränderung von Naturgesetze. Um das geht es an der Stelle nicht. Wenn der Herr euch das sagt, dann werdet ihr am Ende nicht auf dem Wasser laufen, sondern auf seinem Wort, auf seiner Hand. Merkt ihr was? Es ist nicht wichtig, ob ihr über der Eichstrut laufen könnt. Das ist sekundär. Nicht viel unwichtiger. Es wäre viel wichtiger zu erleben, der Herr hat mir jemand aufs Herz gelegt, ich sollte unbedingt bei ihm klingeln. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich traue mich gar nicht richtig. Oder vielleicht, das Alte Testament nennt es Gelübde. Da verspricht jemand Gott was. Ich will mich in das investieren. Da möchte ich mich reingeben. Das ist der Schritt mit dem rechten Fuß raus. Mit dem linken Fuß raus ist dann das Versprechen vielleicht sogar zu sagen, ich habe mir vorgenommen, ich glaube vor dem Herrn, ich möchte das probieren in aller Menschlichkeit. Ich will mich rauswagen, nicht aufs Wasser, sondern auf Jesu Hand am Ende. Wo bleibt die Sicherheit? Die Sicherheit bleibt in dem Wort, das mir der Herr zusagt, geh raus, ich bin der, der dich hält. Steigt raus, anderer Fuß auch, das läuft alles wunderbar, so die ersten Schritte sind richtig cool. Und ich glaube, an der Stelle merken wir auch, die Geschichte ist so eine Beziehungsgeschichte. Da herrscht Blickkontakt. Ich finde es cool, euch in die Augen zu gucken. Da herrscht irgendwo Blickkontakt und dann studiert man, was denkt der wohl gerade? Was macht der gerade? Okay, jetzt brüchte ich, Robert, klatscht schon mal in die Hände, schön, ganz laut. Der war viel zu langsam. Also es hätte jetzt so funktionieren sollen. Er klatscht und ihr guckt alle dahinter. Okay, habt ihr's? Plötzlich in dem konzentrierten Blick auf Jesus, plötzlich mischt sich Lärm dazwischen. Also nicht der Lärm von euch morgens im Autoradio. Das kriegt ihr sowieso nicht mit, was da im Radio läuft im Auto, oder? Genau. Da seid ihr ja viel zu beschäftigt. Nicht der Lärm. Ich habe von einer Frau, die war im Krankenhaus, habe ich mitgekriegt, ihre Bettnachbarin, die hat den ganzen Tag das Fernsehen an, hat den ganzen Tag geschlafen. Die ist erst aufgewacht, wo das Fernsehen aus war. Das nennt man Lärm. Also nicht der Lärm. Sondern der Lärm, der mir plötzlich alle Sinne nimmt, der mir plötzlich das Konzentrierte nimmt, der mir plötzlich den Fokus nimmt, der mir plötzlich das Vertrauen nimmt. Okay, habt ihr das? Plötzlich ist was und es reißt mich raus aus dem ganz Selbstverständlichen. Das reißt mich raus und lässt mich plötzlich auf mich sehen. Und sobald ich auf mich sehe, und an der Stelle merkt man auch, nicht das Wasser hat kalte, sondern Jesu Hand hat kalte, die Beziehung zu ihm hat kalte. Dann dreht er sich rum und guckt nach hinten und die Macht und die Riesenwelle, die wird übergroß und scheint über ihm zusammenzuschlagen. Ich stelle mir da die kleine, ich habe Gläser, ich weiß nicht genau, also kleine Kinder ab einem bestimmten Alter, wenn die Mütter mit denen auf den Spielplatz gehen, dann schaffen die schon Distanz 10, 15, 20 Meter, aber so jede halbe Minute kommt der Kontrollblick, dreht sich rum, Mama noch da? Cool, dann wird weitergespielt. Mama nicht da? Dann geht die Sirene los. Okay, das ist so der Ortungsruf. Mama, ort mich wieder, hier bin ich. Ganz laut, okay? Das orientiert auf Christus sei, das wurde abgebrochen, weil die Not so übergroß war. Gewagt zu leben und dann hat sich jemand von dem, was ihm hier unten begegnet, übermannen lassen und hat am Ende vergessen, da gibt's jemand, der hält alles in seiner Hand. Also ich weiß nicht eure Situation. Ich weiß nicht, was dir Angst macht. Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur eins. Lass dir die Angst nicht zur Brille werden, die euch den Blick verwehrt zu dem, der helfen kann. Das wäre das Allerschlimmste. Das wäre das Allerschlimmste, was euch passieren kann. Aber das Schöne ist auch die Situation, die hat was Gutes. Nämlich ganz einfach, wisst ihr, was Petrus gebetet hat in dem Augenblick? Also er hat nicht geflucht an der Stelle. Das ist schön. Normalerweise, wenn einem was passiert, dann kommt ja immer noch, schade und so. Genau, kommt ja immer das. Also das hat an der Stelle nicht. Das war aber ein ganz, ganz kurzes Gebet. Es war eigentlich sehr schlecht. Da heißt nur, Herr, hilf mir. Ich habe immer gelernt, das müsste Anbetung, Fürbitte, Danksagung. Das Amen hat er auch vergessen. Okay. Was war das Schöne in dem Gebet, Herr, hilf? Das kam ganz von innen. das ganz originäre Gebet, das Frage, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter, mir fällt auch nichts mehr ein, ich wüsste jetzt auch nicht, für wen ich beten könnte. Die Not macht mich, dass ich in der Situation nur noch mich dir hinlegen kann in meiner Unfähigkeit, ich komme einfach nicht mehr weiter. Das tiefe Wissen, da ist tatsächlich jemand, der helfen kann. Sollte man an mancher Stelle nicht die Sicherheit verlassen, zu sagen, ich möchte mich rauswagen zu dem, der kann, der erwiesenermaßen kann und ich will wirklich alles hinter mir lassen. Ihm vertrauen. Vielleicht legt euch der Herr was in den Weg, was er tun solltet, was er machen solltet. Ein mutiger Schritt. Und es wäre schön, wenn vielleicht der Morgen so der Anfang wäre von einem mutigen Schritt. Dass jemand sagt, okay, wir verlassen das sichere Boot und begeben uns auf die sicheren Hände unseres Herrn. Der Herr segne euch. Amen. Entschuldigung, dass es länger wurde.